Football Array. Die Der Tour Sports Footballerei. Der Fan Travel Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur Der Tour Sports Footballerreise, dem Fan Travel Podcast. Hier in diesem Format geht es um zwei Leidenschaften in einem American Football und das live vor Ort in den USA. Die Faszination NFL hautnah spüren, die Städte, die Stadien, das Tailgating, den American Way of Life selbst erleben. Im Footballerreise Podcast hört ihr Erfahrungsberichte aus erster Hand und bekommt wertvolle Anregungen und Tipps, falls ihr auch selbst mal für NFL-Spiele nach Amerika reisen wollt. Ich bin Kutsche, selbst großer NFL-Fan und Stadion-Groundhopper. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Heute in Episode 8 geht es nach Green Bay, nach Wisconsin, zu den Packers, ins Cheeseheadland und ins altehrwürdige Lambeau Field. Kein anderes Stadion ist länger Schauplatz von NFL-Spielen. Mit mir an Bord ist Matthias Kraus von den Packers Germany, der amtierende weltweite Fan of the Year der Packers. Moin Matze.
Moin Kutsche.
Es kann keinen besseren Absender geben für diese Folge als dich. Du bist schon lange Packers-Fan, du bist regelmäßig mehrmals im Jahr drüben in Green Bay. Wie immer einmal kurz einleitend, Matze, seit wann bist du eigentlich Packers-Fan und wie ging das alles los bei dir?
Naja, Packers-Fan bin ich wirklich tatsächlich schon lange. Also da fangen wir mit so 30 Jahren oder sowas an. Ich muss allerdings auch dazu sagen, das kam so ein bisschen durch die stationierten Soldaten hier bei uns in Schweinfurt, die dort ein Team gegründet haben, die Ball Bearings, die es leider in der Form nicht mehr gibt. Und so waren die ersten Berührungspunkte. Ich war der DJ hier in der Stadt, der in so einem Ami-Laden und kam da viel mit den Amis auch in Berührung und habe dann ein bisschen Informationen gekriegt aus allen Ecken und Enden, ein bisschen Zeitschriften amerikanisch und so. Und so habe ich mich dann damit beschäftigt und bin dann natürlich aufgrund der Historie und aufgrund der vielen einzigartigen Dinge, die rund um die Packers sind, dann auch bei den Packers kleben geblieben. Brett Favre hat natürlich da auch einen Teil dazu beigetragen. Aber so richtig eskaliert ist meine Fanleidenschaft eigentlich, nachdem ich dann wirklich auch das erste Mal drüben war. Und seitdem muss ich einfach dazu sagen, ich glaube, es ist so ein bisschen, als wenn du abhängig bist, süchtig nach irgendwas. Ich muss da jedes Jahr hin. Wenn da dieses Jahr nicht hin dürfte, wäre ich definitiv krank oder ich würde daheim sitzen und würde Fingernägel kauen oder irgendwas. Ich muss da hin, das ist Leidenschaft und ich kann es jedem nur empfehlen. Schaut euch, egal welches Stadion in den Staaten an, aber natürlich, ihr müsst ins Lambeau Field. Lambeau Field ist der heilige Tempel in der NFL und wenn das selbst meine eingefleischtesten Freunde sagen, die 49ers-Fans sind, die dann letztes Jahr mit drüben waren im Lambeau Field und auch total begeistert waren. Also wenn selbst die das sagen, dass man da mal hin muss, dann wird schon was dran sein.
Du bist, habe ich gesagt, regelmäßig drüben, auch mehrmals im Jahr. Kannst du es so ungefähr zusammenfassen, so über den Daumen? Wie oft warst du schon im Lambeau Field insgesamt?
Also, wenn ich es richtig weiß, bitte nagel mich nicht auf ein Spiel hin oder her fest. Ich glaube, ich habe jetzt 26.
Wow. Gut.
Ja, 26 im Lambeau Field und dann kommt noch hier Vegas dazu und London und im US Bank Stadium war ich auch mal. Aber ich will gar keine Auswärtsspiele machen. Ich muss schon ein bisschen schmunzen, als du einleitend gesagt hast, du bist so hier Groundhopper. Das kommt für mich eigentlich so gar nicht in Frage. Ich pick mir mal das ein oder andere raus, wo ich echt Bock drauf habe und was ich auch mal sehen will oder wo ich Leute treffen will. Aber für mich gibt's nur ein Footballstadion und das ist in Green Bay.
Also wenn ihr mal vorhabt, auch ins Lambeau Field zu reisen, jetzt erfahrt ihr die höchstwahrscheinlich besten Tipps, die es überhaupt geben kann. Ihr solltet euch hier ja unterhalten fühlen in diesem Podcast, aber auch was lernen. Deswegen haben wir immer feste Rubriken, ihr kennt das wahrscheinlich mittlerweile. Die da lauten, wie lief die Organisation, wie war die Anreise, wie verrückt war das Tailgating, wie laut war es im Stadion, wie faszinierend ist die Stadt, wie schmeckte das Essen und wie lauten die besten Tipps. Und wir lassen euch auch nicht allein, ganz im Gegenteil, gemeinsam mit der Tour Sports veranstalten wir ja noch in diesem Jahr 3 Footballerreisen für größere Gruppen, nämlich nach New York, nach Kansas City und nach Florida. Hier nochmal ganz kurz zusammengefasst, falls ihr mit uns reisen wollt, nach New York geht's vom 5.9. bis 11.9. und beinhaltet unter anderem den Besuch des College-Spiels zwischen den Rutgers Scarlet Knights und den Miami Red Hawks sowie das NFL-Spiel zwischen den Jets und den Pittsburgh Steelers. Aufgepasst, Matze, das ist die Rückkehr von Aaron Rodgers an alte Wirkungsstätte. Ja. Die Reise nach Kansas City steigt vom 9.10. bis 14.10. und beinhaltet unter anderem den Besuch des College-Spiels zwischen den Kansas State Wildcats und den TCU Hornet Frogs und den NFL-Kracher zwischen den Chiefs und den Detroit Lions. Die Reise nach Florida ist vom 27.11. bis 2.12. und beinhaltet unter anderem den Besuch des College-Derbys zwischen den Florida Gators und Florida State sowie das NFL-Spiel zwischen den Tampa Bay Buccaneers und den Arizona Cardinals. Den Link mit allen Infos zu diesen Reisen habe ich euch in die Shownotes gepackt, um die Flüge, die Hotels, die Tickets für die Spiele, die Transfers vor Ort von A nach B, um all das kümmert sich der Tour Sports. Die sind nämlich die Nummer 1 darin mit jahrzehntelanger Erfahrung. Jetzt geht es aber erstmal nach Green Bay und Matze, wir starten jetzt mit unserer ersten Kategorie. Wie lief die Organisation? Du bist ein junger Hase, aber irgendwie auch ein alter Hase, was, wenn es darum geht, solche Reisen zu organisieren. Matze, wie gehst du denn ran an die Sache? Wahrscheinlich das A und O ist erstmal, dass du abwartest, dass der NFL-Spielplan rauskommt und dann schaust du, wann es bei dir zeitlich passen könnte, beziehungsweise auf welche Duelle du Bock hast, oder?
Ja, definitiv. Also das Wichtigste überhaupt ist natürlich der Spielplan, um zu schauen, wann es passt. Und die letzten 3-4 Jahre ging es eigentlich echt gut für uns aus, weil wir doch auch immer wieder Back-to-Back-Heimspiele haben. In diesem Jahr zum Beispiel Week 1 and 2, Back-to-Back, Sonntag, Donnerstag. Das ist natürlich das Ideale, weil du dann einfach mit einer Woche Reisezeit 2 Spiele hast und das natürlich für die meisten im Bereich des Kostenfaktors sich einfach positiv niederschlägt. Habe ich natürlich Sonntag oder im schlechtesten Fall Sonntag-Montag Heimspiele, habe ich automatisch 3-4, maybe 5 zusätzliche Übernachtungen und die Übernachtungen sind halt einfach mal das, was am meisten im Geldbeutel einschlägt. Ne? Also von dahingehend, sobald der Spielplan da ist, wird rausgesucht und dann ist gut.
Dann geht's darum, Flugtickets zu buchen, Unterkünfte zu buchen. Wie ist das? Also Green Bay ist ja eine relativ kleine Stadt. Das ist ja keine Metropole. Was ist da der nächstgelegene Flughafen? Also über welche Stadt fliegst du immer und wie kommst du von dort dann weiter nach Green Bay?
Also ich versuche grundsätzlich Direktflüge nach Chicago zu kriegen. Von Chicago nehme ich mir ein Mietauto. Das braucht man in Green Bay weil natürlich wie in jeder amerikanischen Stadt alles ein bisschen weiter auseinander ist wie bei uns hier in Deutschland und natürlich auch die reine Infrastruktur, was Züge, Busse und so angeht, deutlich schlechter ist als bei uns. Also braucht es eher Mietauto und das ist in Chicago am Flughafen auch echt top geregelt. Du kommst raus, fährst mit einem kleinen Bähnchen rüber zu dem Rental Car Service und düst von dort aus dann los Richtung Norden. Fahrzeit circa, ich würde mal sagen, 3 bis 3,25 Stunden. Wenn man unterwegs ist und wirklich zeitig am Tag da ist, würde ich noch empfehlen, in Milwaukee einen kurzen Zwischenstopp zu machen. Auch eine echt dann ganz tolle Stadt, liegt mitten auf dem Weg nach Green Bay. Es gibt aber natürlich auch andere Möglichkeiten. Man kann auch nach Green Bay fliegen, relativ kleiner Flughafen. Diese Zwischenflüge relativ teuer. Also ich habe es mir bis jetzt noch nicht gegönnt. Und selbst in diesem Jahr, als ich ja zum Draft drüben eingeladen war, also die NFL hat ja meine Flüge bezahlt, selbst da habe ich mir in Chicago ein Mietauto genommen, bin hochgefahren, weil ich das zum einen gar nicht einsehe, dass die da, auf gut Deutsch gesagt, das Heidengeld für mich bezahlen. Und wie ich es gerade gesagt habe, ich brauche ja eh einen Mietwagen. Ja, natürlich hätte ich dann den Mietwagen in Green Bay nehmen können, und aber nee, das mache ich nicht. Und das kann ich auch nur jedem empfehlen. Genießt die Zeit, da hochzufahren. Man sieht dann trotzdem auch ein bisschen rechts und links, was wie Amerika funktioniert oder aufgebaut ist und so. Es ist nett.
Tickets. Großes Thema. Man liest ja immer wieder übers Lambeau Field, Tickets sind rar. Wenn man eine Dauerkarte haben will, muss man gefühlt 100 Jahre warten, bis man endlich mal dran ist. Wie ist denn deine Erfahrung aus Deutschland heraus? Wie schwierig ist es tatsächlich, Tickets für die Packers zu bekommen?
Naja, da muss ich jetzt fast so ein bisschen Eigenwerbung machen. Bisher war es tatsächlich so, ich habe alle, die mit mir drüben waren, versorgen können mit Tickets zu Face-Value-Preisen. Da ich halt mittlerweile auch ganze Menge an Leute drüben kenne und die natürlich dann auch ticketmäßig uns tatsächlich supporten. Als ich das erste Mal drüben war, habe ich tatsächlich auch $300 für meine Karte bezahlt. Hier Zweitmarkt, ich weiß gar nicht, ob es damals Ticketmaster war oder irgend sowas. Es gibt generell immer Tickets. Ich bin jemand, ich will hinter den ganzen Dingen, die wichtig für meine Reise sind, will ich einen Haken hinten dran setzen und das sehr frühzeitig. Ich kenne welche, die fliegen rüber und warten quasi bis 2 Stunden vor Spielbeginn, um sich dann irgendwie online noch ein Ticket zu schießen. Das mag funktionieren, das würde mir meinen kompletten Spaß an meiner Reise wegnehmen. Und zur besten Zeit, nämlich zur Tailgate-Zeit, soll ich dann am Stadion rumrennen und mir ein Ticket suchen? Also das kommt überhaupt gar nicht in Frage. Und ob dann das Ticket letzten Endes $50 teurer oder billiger ist, das fällt ja nicht ins Gewicht bei der Summe, die man generell für so eine Reise hinblättert. Bei jedem, der eine Reise plant, lasst euch einen Puffer zwischen $300 und $500, denn es passieren einfach unvorhergesehene Dinge. Es fallen euch irgendwelche Dinge vor die Füße, und wo man dann plötzlich sagt, oh, das ist eine einmalige Gelegenheit, das würde ich gern machen. Beispiel, ich war in einem Laden dort und habe unterschriebenes Trikot zu einem echt vernünftigen Preis gefunden von Brett Favre. Das nimmt man dann halt mit, ja, aber das muss man so irgendwie in seinem Taschengeldbudget mit drin haben. Für die eigentliche Reise unerheblich, ob ich $50 mehr oder weniger bezahle. Tickets gibt's immer. Je näher man ans Spiel kommt, könnte man meinen, sie wären billiger. Natürlich, wenn ich heute 20 Minuten vor Spielbeginn noch ein Ticket schieße, derjenige wird nichts mehr auftauchen, um sein Ticket selber zu nutzen. Da habe ich die Nerven nicht dafür. Aber Tickets generell gibt's immer.
Ja, witzig, dass du das sagst. In der letzten Folge der Footballerreise, da ging es nach San Francisco, da war David zu Gast vom Niners Empire Germany, und der fährt genau diese Taktik, Matze. Also er wartet immer bis kurz vorm Kickoff, um sich dann eine Karte zu kaufen, weil seine Erfahrung ist, es gibt halt immer noch welche. Aber ich habe auch zu ihm in diesem Podcast gesagt, für mich wäre das nichts, das ist zu großer Nervenkitzel.
Ich date durchdrehe. Und ja, dann natürlich, das muss man natürlich auch dazu sagen, also wir haben ja jetzt über den Fanclub Packers Germany.de. Wir haben unsere eigene Gruppenreise dieses Jahr zum zweiten Mal, die auch wieder sehr schnell ausverkauft war. Also wir gehen wieder mit 52 Mann rüber. Wir haben dieses Mal erreicht, dass wir quasi die Tickets zusammenhalten konnten. Also bis 40 von uns sitzen auf einem Fleck. Das ist natürlich auch mal was Besonderes, weil es das eigentlich so in der Form nicht gibt. Und auch da kann man nur dazu sagen, wenn einer wirklich sich damit beschäftigt und da mehr wissen will, kommt auf unserer Webseite, da gibt's auch nochmal so ein Travel Guide. Alles gut. Und ansonsten darf natürlich jeder auch mich anschreiben. Ich bin ja überall auf den normalen Social Media Kanälen unter The German Packer erreichbar. Einfach nachfragen. Und ich habe gestern erst mit einer Stunde Abend mit einem telefoniert, der ein paar Fragen hatte, den ich 2019 mal am Lambeau Field kennengelernt habe. Also der war schon mal drüben und es waren trotzdem noch ein paar Fragen offen. Es ist ein Miteinander, und wie ich es eingangs gesagt habe, ich möchte jedem eigentlich helfen, sich da einen Traum zu erfüllen.
Ja, super. Danke für das Angebot. Nehmt es auf jeden Fall an, wenn ihr vorhabt, rüber zu fliegen, das Lambeau Field mal leibhaftig zu sehen. Schreibt entweder Matze direkt an oder die Packers Germany. Alles super Menschen, kann ich euch aus eigener Erfahrung sagen. Mich wurmt persönlich auch total, dass ich da noch nicht drüben war. Aber Matze, wir sind da im Austausch. Irgendwann wird es soweit sein. Lass uns einmal die Organisation abschließen. Chicago haben wir gehört, ist natürlich super, weil ich glaube, so von jedem deutschen größeren Flughafen gibt's wahrscheinlich Direktflüge und dann einfach weiter mit dem Auto. Einreiseregularien würde ich mit dir gerne nochmal besprechen. Esther müsst ihr vorher beantragen, geht mittlerweile sehr schnell. Innerhalb von einer Stunde habt ihr da eine Antwort. Kostet, glaube ich, so bummelig 20, 28 Dollar. Wie hast du es an der Border Control bislang erlebt? Gab es da mal Probleme oder lassen die dich, weil du halt von oben bis unten in Packers Montur eh bist, einfach kommentarlos schon durchmarschieren?
Ne, die würden mich wahrscheinlich in Chicago eher stehen lassen und nicht reinlassen.
Wenn
ich
stimmt.
Also ich habe tatsächlich schon den ein oder anderen blöden Spruch gedrückt gekriegt, weil ich ja dort tatsächlich auch immer im Packers-Gear rumlaufe. Ich muss vielleicht ein bisschen aufräumen mit dieser Mär, die die letzten Monate hier durch die Gegend geistert, dass es in den USA Einreiseprobleme gibt. Ich habe dort noch nie, also außer einem lustigen Kommentar, noch nie irgendein Problem gehabt und auch noch nie mitbekommen, dass einer ein Problem hatte. Ich sage es einfach mal so, wie ich das denke. Wenn einer hier ein rechtschaffender Kollege ist, dann gibt es da drüben keine Probleme, weil es gibt ja auch keinen Grund. Und wenn ich natürlich hier im Vorfeld der Meinung bin, ich muss gegen alles und jeden hetzen, dann darf ich mich vielleicht irgendwann auch nicht wundern, wenn einmal ein Bumerang zurückkommt. Aber ich nochmal, wenn einer heute ein normaler Typ ist, dann gibt's da kein Problem. Man muss einfach auf ein paar Fragen vorbereitet sein. Ja, die fragen einen, was willst du da? Ja, und dann sagst du hier, ich gehe zum Football, Packers, bla. Und dann kriegt man einen blöden Spruch unter Umständen. Und dann geht's ein bisschen hin und her. Wie lang bleibst du? Und dann ist das Thema erledigt. Also es gab noch nie ein Problem. Das größte Problem, was man dort hat bei der Immigration, ist die Wartezeit unter Umständen. Ich hatte jetzt dieses Jahr, hatte ich echt Glück. Das war das allererste Mal, ich bin da hinkomme. Wir haben einen späten Flug gehabt. Ich bin hinkommen und es war tatsächlich nichts los. Das hatte ich noch nie. Ich hatte dort auch schon 2,5 Stunden Wartezeit. Und das muss man so ein bisschen einkalkulieren. Wenn ihr einen Zeitplan habt, dass ihr möglicherweise zu einer bestimmten Uhrzeit im Hotel sein müsst oder irgendjemand treffen wollt oder so, kalkuliert einfach mal 2 Stunden für die Immigration plus Mietwagenabholung ein. Alles schon erlebt drüben.
Auch das ist ein Tipp von David aus dem letzten Podcast. Kennst du diese CBP-MPC-App? Da kann man quasi im Flugzeug das alles schon eintragen und dann, also alles digital quasi, und dann geht das schneller. Ich kannte sie nämlich nicht, ich habe sie mir direkt runtergeladen.
Ja, kenne ich. Und jetzt dann auch wieder Erfahrungsbericht von einer Einreise vorher. Die da in der Schlange standen länger als wir.
Ach, guck.
Also ich glaube einfach, das kommt wirklich darauf an, wie man es erwischt. Ich habe schon alles gehabt. Ich habe von null Wartezeit bis 2,5 Stunden schon alles gehabt. Und dann bin ich halt so ein alter Sack. Ich habe halt meine Sachen in meinem Mäppchen und dann laufe ich halt dahin. Und wenn ich dann eine Viertelstunde länger warten muss, dann ist es so. Ich habe in der Regel am Anreisetag eh nichts mehr vor. Wenn jemand damit gute Erfahrungen gemacht hat, prima, dann freue ich mich. Und dann ist das bestimmt auch ein Tipp wert. Ich mach's nett, ich mach's altbacken. Ich stelle mich da an und habe meine Tasche dabei und gut ist.
Sehr gut. Gut, Matze, komm, wir springen weiter in die nächste Kategorie. Anreise. Wie war die Anreise? Wir halten fest. Wir haben Tickets in der Tasche. Wir sind von Deutschland aus nach Chicago geflogen. Im Idealfall natürlich Linie. Wir sind auch durchgekommen durch die Einreiseregularien an der Border Control. Haben uns, wie du schon gesagt hast, einen Mietwagen besorgt und machen uns jetzt von Chicago auf den Weg nach Green Bay. Du hast gesagt, unbedingt in Milwaukee anhalten. Das ist so die Stadt der Brauereien, ne? Also nicht umsonst heißt das NBA-Team, also das Basketball-Team dort Milwaukee Brewers wahrscheinlich, oder?
Das Basketball-Team sind die Milwaukee Bucks, aber das MLB-Team sind die Milwaukee Brewers.
Hast du völlig recht. Ja. Also da einfach nochmal anhalten und sich ein bisschen umschauen und im Zweifel auch nochmal ein Bierchen nehmen. Ist das erlaubt? Was ist denn die Promillegrenze in den USA? Ich weiß es gar nicht.
Oh, jetzt hast du mich erwischt, weil ich grundsätzlich, wenn ich fahre, nichts trinke.
Ja, ich auch nicht.
Ich kann es dir tatsächlich nicht sagen. Keine Ahnung. Gut. Alles, was ich jetzt sage, wird mir falsch.
Was sollte man in Milwaukee gesehen haben, wenn wir da schon einen Zwischenstand machen und man eine Stunde hat oder so?
Naja, eine Stunde ist fast ein wenig. Also ich würde vielleicht 2-3 ansetzen, vielleicht auch einen Zwischenstopp machen, eine Nacht dort verbringen, je nachdem, wann man den nächsten Punkt auf seinem Terminplan hat. Ich selber, Motorradfahrer, Harley-Davidson Werke natürlich, das war echt beeindruckend, muss ich wirklich sagen, hat mir total gut gefallen. Und dann natürlich die ganze City, der Hafen unten und so. Also Milwaukee ist einfach eine Reise wert. Wenn man es natürlich dann am allergeschicktesten noch mit reinpacken kann, geht man nochmal zu den Brewers oder zu den Bucks. Ich war quasi in diesem Fiserv Stadium bei den Bucks mal. Das war auch einfach ein Erlebnis zu sehen, wie die Amis das aufziehen. Show. Und also keine langweilige Minute irgendwie zwischen den Pausen und so. Das muss man einfach mal gesehen haben. Die Tickets auch dafür waren gar nicht so teuer. Mhm. Und das liegt natürlich sehr zentral, Fiserv Stadium, und außenrum ja so eine richtige Feiermeile eigentlich. Ja, Milwaukee ist definitiv eine Reise wert.
Bei den Bucks ist doch sogar Aaron Rodgers Minderheitsanteilseigner, ne? Also ja. Der hat doch, glaube ich, sogar Anteile an dem Verein. Gut. Ja. Also, wir sind losgefahren in Chicago, kurzer Zwischenstopp in Milwaukee, sind in Green Bay. Auch hier nochmal die Frage, ist keine Metropole. Wie ist es denn dort mit Hotels? Weil ich kann mir vorstellen, da sind so Zimmerbetten schon relativ reduziert. Also da muss man Glück haben, auch früh buchen, oder was ist da deine Erfahrung?
Also die Aussage, Green Bay ist keine Metropole, da muss ich noch kurz was dazu sagen. Ich glaube, ohne die Green Bay Packers würde Green Bay in ganz Amerika keiner kennen. Das ist ein Nest, auf gut Deutsch gesagt. 106.000 oder 107.000 Einwohner aktuell. Und ja, wie gesagt, lebt und stirbt mit dem Verein mit Sicherheit. Hotelsituation schwierig beziehungsweise teuer. Die letzten Jahre sind doch das eine oder andere neue Hotel gebaut worden, auch in direkter Fußnähe zum Stadion. Jetzt erst kurz vorm Draft ist ein neues eröffnet worden, eben auch in Fußnähe. Nichtsdestotrotz, Hotelpreise zwischen $250-$300 die Nacht am Spieltag, keine Seltenheit. Mhm. Und es gibt natürlich Möglichkeiten, indem man außerhalb von Green Bay versucht, was zu kriegen. Appleton bietet sich an, Fond du Lac, alles, was quasi so im Dunstkreis von einer Stunde, anderthalb, kenne ich ganz viele, die das schon gemacht haben. Und ja, das ist die günstigere Alternative. Da komme ich dann vielleicht mit dem Huni die Nacht weg. Mhm. Aber wie gesagt, in Green Bay natürlich echt teuer. Und da ist natürlich auch wieder die Frage, wenn ich Abend noch in irgendeine Bar will oder irgendwas feiern will und ich das fußläufig haben will, dann muss ich halt für diese eine Nacht beziehungsweise zwei Nächte ein bisschen mehr hinlegen. Meistens ist es so, dass ich die Hotels dort auch wirklich nur für zwei Nächte kriege.
Okay, alles klar.
Aber es ist handelbar und ansonsten
fahren. Mir ist es immer wichtig, an dieser Stelle zu sagen, natürlich ist so eine Reise in die USA zu NFL-Spielen live mit gewissen Kosten verbunden. Logischerweise, wenn man das dann schon mal macht, hast du ja auch schon ausgeführt, sollte man jetzt nicht auf den 1 Euro oder auf den 1 Dollar achten. Das ist wahrscheinlich wirklich so eine Bucketlist, Once-in-a-Lifetime-Erfahrung. Und wenn man schon Tickets für Spiel hat, sich entscheidet, ins Lambeau Field zu gehen, dann ist es wahrscheinlich auch einfach am allergeilsten, da in der Nähe zu sein und dann fußläufig zum Spiel, zum Tailgating gehen zu können und vor allem dann später auch aus der Kneipe einfach rausfallen zu können und einfach nur noch 3 Meter kriechen zu müssen, um wieder im Hotel zu sein.
Du hast natürlich mit eurer Reise vorhin schon was erwähnt, was sich natürlich auch anbietet, genauso wie bei unserer Reise, weil dann fällst du halt einfach nur in den Bus und der Bus bringt dich an dein Hotel und dann sitzt du dort vielleicht noch in der Lobby mit allen zusammen und trinkst da noch ein Bierchen. Ich glaube einfach, und deswegen macht ihr diese ganze Reihe ja, ich glaube, es gibt so viel kleine Insider-Tipps, wo man einfach gut unterkommt. Und dann gibt's natürlich viele, die waren schon mal irgendwo, die trauen sich das dann auch selber zuzuorganisieren. Es gibt halt auch welche, die sagen, ich will mich um gar nichts kümmern, ich will gar nicht schauen, wo ist meine Mietwagenstation oder... Da muss jeder für sich selber raussuchen, was ihm gefällt. Natürlich auch, was der Geldbeutel hergibt. Und wie gesagt, man kann überall auch Kohle einsparen. Dann braucht's aber halt Connections. Und wie gesagt, das hatte ich ja vorhin schon mal gesagt, wenn da einer irgendwas wissen will, darf er gerne an mich rantreten. Es muss jeder für sich selber entscheiden, was will er. Es gibt welche, die wollen diese Gemeinschaft. Die wollen da mit 50 Leuten aufmarschieren. Es gibt welche, die sagen, nee, ich will mein eigenes Ding machen. Genau. Dafür gibt es dann halt die Geschichte hier jetzt und auch Leute wie uns, die einem halt versuchen, dann das so ein bisschen auf den Bauch zu schneidern, wie man es gerne hätte.
So, Matze, Game Day. Wir werfen uns jetzt ins Getümmel.
Wie verrückt war das Tailgating?
Wir gehen mal davon aus, das ist ja die Regel eigentlich, dass die Packers um 13 Uhr Ortszeit ein Heimspiel haben, also 19 Uhr bei uns. Wann geht denn das Tailgating rund ums Lambeau Field los? Wann sollte man allerspätestens da sein, deiner Empfehlung nach?
Ja, Tailgating normalerweise beginnt 4 Stunden vorm Spiel, da macht der Parkplatz auf. Dann dauert's mal so Viertelstunde, 20 Minuten, bis die alle ihre Wohnzimmereinrichtung auf den Platz gestellt haben, hätte ich beinahe gesagt. Und dann Tailgating quasi wirklich bis zum Anpfiff. Es gibt nicht wenige, die da zu spät ins Stadion kommen, weil sie draußen quasi versackt sind oder noch ihre Sachen wegräumen müssen. Ich weiß von den Lot 1 Leuten, die ja, ich sage jetzt mal, eigentlich das prominenteste Tailgating, ich hätte fast gesagt, ligaweit wahrscheinlich haben. Die leinen sich ab um 5.30 Uhr, glaube ich, früh, wenn die 12 Uhr Spiele sind, weil die eine feste Reihenfolge haben, wie die stehen, wo die stehen, ist immer das Gleiche. Aber du musst halt frühzeitig da sein, weil ansonsten hast du irgendwelche Deutsche, die mit dem Auto plötzlich in der Reihe stehen und sich dann irgendwo blindlings dazwischen reinstellen. Das ist Gott sei Dank nicht so einfach, weil selbst der Parkplatz verkauft wird und teuer verkauft wird. Du brauchst einen Pass, um auf diese Lots zu kommen. Ansonsten für alle die mit dem Auto dort sind, gerade Lambeau Field, wenn ihr 3-4 Blocks weiter weg parkt, dann habt ihr einen kostenlosen Parkplatz. Je näher ihr dort parken wollt, das Nächste ist gleich wirklich um die Ecke. Das ist 1 Minute Fußmarsch. Die rufen, glaube ich, aktuell $40 auf. Habe ich beim ersten Mal auch bezahlt, weil ich wusste ja nicht, dass es 5 Ecken weiter umsonst parken geht. Aber auch die $40 sind gut investiert, weil man dort halt automatisch auch wieder mit Leuten in Kontakt kommt und halt auch nicht weit zu laufen hat.
Du hast eben noch was Wichtiges gesagt, das war mein Fehler. Zeitunterschied 7 Stunden. Also wenn es bei uns 19 Uhr ist, ist es in Green Bay 12 Uhr, wenn das Spiel losgeht. Dementsprechend geht um 8 Uhr morgens dann auch schon das Tailgating los. Mhm. Du hast eben schon gesagt, es gibt so eine prominente, die prominenteste Vereinigung da beim Tailgating, wenn jetzt Menschen da vor Ort sind. Also was sollen sie suchen? Wo ist der Standort? Wo sollte man hingehen? Und sollte man vor allem sich als Deutscher, als deutschsprachig outen? Weil dann gibt's ja auch immer irgendwie was umsonst, weil die Leute das feiern, dass man extra rübergeflogen ist, ne?
Also unbedingt als Deutscher outen. Das ist geht generell rund ums Stadion. Habt Fahne mit euch, habt, wie ich mal irgendwann angefangen habe, mit meinem Irokesen Deutschlandhut und also unbedingt als Deutscher outen, weil du hast gerade gesagt, die Amis feiern das. Die typische Frage, are you really here only for the game, only for the Packers? Ist immer das Gleiche. Kann ich jedem nur empfehlen. Ja, beim Tailgating vor dem Lambeau Field unbedingt also es gibt unterschiedliche Lots, das sind die Parkplätze quasi. Ihr müsst zu Lot 1. Das ist am Oneida Entrance, wo es die Treppen hochgeht, ein Stück weiter vorne auf der Parkplatzseite. Dort weht auch eine Packers Germany Fahne. Also es ist kaum zu übersehen. In der Regel weht dort auch noch eine große gelbe Fahne mit einem Smiley. Da müsst ihr hin, geht dorthin, fragt nach Scott Schwartz. Mr. Swartz. Das ist der das Ganze seit, ich glaube, 30 Jahren oder was veranstaltet. Geht dorthin, sagt, ihr kommt aus Deutschland, sagt, ihr kennt den Matze, und dann hat er auch eine kleine Überraschung für euch, bin mir ganz sicher. Macht es. Und da, das ist der Fleck, wo eigentlich das meiste passiert. Rund um diesen Lot 1, holt euch einen Smashburger.
Genau, das wäre meine Frage, Matze. Also was sollte man da trinken, was sollte man essen, was läuft da für Musik?
Also trinken und essen ist auch ein Erfahrungswert. Habe ich am Anfang natürlich, als ich rüberkam, mir überall schön brav gekauft. Habe für die Bierdose $9,50 bezahlt und irgendwie für irgendeinen abgeranzten Snack einen Haufen Geld. Macht das nicht. Steckt euch Kleingeld ein. Also Kleingeld heißt hier 5-Dollar-Noten oder Dollar-Noten oder was. Geht an die einzelnen Stände. In der Regel sind überall Tippboxen. Schmeißt da Geld rein und wie gesagt, holt euch einen Smashburger, bedient euch bei dem, was da ist. Dafür ist das Tailgating da. Es lebt von dem Trinkgeld, weil dies natürlich auch alles einen Haufen Geld kostet. Schmeißt denen ein Geld in diese Tippbox und alles ist gut.
Und sagt, ihr kommt aus Deutschland.
Genau, unbedingt. Mhm. Also das ist wirklich wichtig, weil das öffnet Türen. Und man ist sofort mitten in den Gesprächen und also rund um diesen Lot 1, also diese eine Ecke, wo diese Smiley-Fahne und die Packers-Germany-Fahne weht, da ist auch noch eine von den kanadischen Freunden eine und ich glaube mittlerweile eine tschechische. Also wir sind da mittlerweile eigentlich eine große Gruppe. Ich fahre jetzt zum Beispiel, die Tschechen haben in ihrer Fanclub-Jahreshauptversammlung quasi mich eingeladen. Da fahre ich jetzt im November rüber. Es ist sehr verwoben alles miteinander, Gott sei Dank. Und also man sieht da 3-4 Fahnenmaste und da müsst ihr hin.
Und was läuft da für Musik? Also was ist klassisch für die Packers? Ich weiß es gar nicht. Ist das mehr so Country? Ist das Hip-Hop? Ist das alles? Was ist das?
Sehr unterschiedlich. Dort am Lot 1 ist es so, dass die machen auch so 2-3 Aufführungen tatsächlich. Also The Digging the Box und dann gibt's hier so einen Sprechgesang, der über die Packers handelt und das muss man auch gesehen haben, in der Regel kommt so eine kleine Brassband dazu und trällert dort ein bisschen was, ansonsten läuft wirklich Musik querbeet.
Gut. Wenn man schon beim Tailgating ist, Lot 1 hast du gesagt, aber ja, es gibt ja ums Stadion herum unter anderem auch noch eine Startuhr von Packers-Legenden. Mhm. Es wird sicherlich einen Fanshop geben. Gibt's auch ein Museum? Also was sollte man so rund um das Spiel sich auch nochmal angeschaut haben, wenn man schon vorm Lambeau Field steht?
Naja, rund um das Spiel ist das, jetzt muss man es ein bisschen zweiteilen. Also die Statuen und so, das ist alles zugänglich. Dort gibt's auch so eine nachgebaute Lambeau Field Wand, wo man Bilder machen kann, was auch echt nett ist. Das, was man eigentlich wirklich machen muss, wenn man vor Ort ist, ist, dass man am Tag vorher oder am Tag danach eine Stadionführung macht, die echt super interessant ist. Und da kann ich auch wirklich die große Stadion-Tour empfehlen. Die gibt's in der Regel in einer Kombo auch mit den Eintrittskarten für die Hall of Fame. Und na gut, dadurch, dass die Packers natürlich eigentlich die längste Historie in der NFL-Geschichte haben, ist natürlich die Hall of Fame dementsprechend Pflicht. Und ja, aber das Hall of Fame und Stadiontour geht nur am Tag davor oder danach, mhm, beziehungsweise unter der Woche, nicht am Spieltag.
Und der Fanshop?
Fanshop hat am Spieltag auch offen. Der ist natürlich am Spieltag echt überrannt. Ist auch ein sehr großer Fanshop oder Pro-Shop. Das sind alles Sachen, die würde ich jedem empfehlen, tatsächlich davor oder danach in die Woche zu packen.
Alles klar.
Green Bay nur für den Spieltag finde ich, naja, ich sag mal suboptimal. Da gibt's viel zu sehen, als dass man sagt, ich mach das jetzt mal so schnell in einem Tag weg.
Gibt es von dir aus noch eine Empfehlung? Ich habe das auch auf deinem Kanal schon öfter gesehen, wo man zu welcher Uhrzeit am Game Day sein sollte, um vielleicht auch einen Blick auf die Spieler zu erhaschen, die dann auch ja ankommen, um sich fertig zu machen fürs Spiel. Also gibt es da eine spezielle Position, wo du sagen würdest, seid um, weiß ich nicht, 9 Uhr mal dort, weil da kommen die Spieler nach und nach dann mit ihren Autos angefahren?
Ja, ist tatsächlich so. Und du hast auch die Uhrzeit für, also es bleiben immer beim 12-Uhr-Spiel, ne? So 3 Stunden vorher in der Regel kommen die Spieler angefahren. Das ist in Green Bay wie beim Dorfverein. Die fahren dort quasi über den Parkplatz und fahren dann in die Tiefgarage. Und da kann man eigentlich wirklich schön stehen. Man sieht es auch sofort. Es ist nämlich unweit vom Lot 1. Lot 1 ist quasi links von den Oneida Stairs und die Einfahrt mit einem großen Tor, das sieht man, ist rechts von den Oneida Stairs, beziehungsweise unterhalb von den Oneida Stairs fahren die Spieler dann in die Tiefgarage. Die müssen dann automatisch mal kurz halten, weil sie ihren komischen Ausweis hochhalten müssen. Leider Gottes ist es in Amerika ja erlaubt, dass die auch die Vorderscheiben verdunkelt sind. Also manchmal sieht man es gar nicht, wer es ist. Aber oftmals lassen sie ja die Scheiben runter und winken mal kurz oder so. Also ist sehr interessant. Und da, man sieht also, da wird es immer ein bisschen voller, weil dort eben selbst die Einheimischen stehen und den Spielern Hallo sagen.
Gut, ich würde jetzt mit dir ins Stadion wollen, es sei denn, du hast noch irgendwas, was du unbedingt loswerden wollen würdest in Vorbereitung auf unseren Stadionbesuch.
Naja, das Einzige, was ich wirklich gerade ja schon gesagt habe, lasst euch Zeit, lauft mal durch die Reihen, schaut euch an, was die Amis da alles Verrücktes machen und mitbringen. Ich glaube, der Zeitfaktor ist ja ganz großer. Also ich selber bin selbst bei Abendspielen, also selbst wenn das Spiel hier 19 Uhr irgendwas ist, also Ortszeit Green Bay, fliege ich schon früh irgendwo am Stadion rum, weil ich einfach, ich brauche das für mich, ich brauche das, um in Game Day-Mood zu kommen. Ich laufe dann mal außen rum, dann gehe ich irgendwo einen Kaffee trinken und irgendwas. Also nehmt euch die Zeit lieber eine Stunde eher dort und schaut, wie sich was entwickelt. Wenn man außen rumläuft, man sieht dann auch überall diese eingelassenen Steine mit Namen drauf und also man kann als Packers-Fan sich quasi einen Stein dort kaufen und also ich selber habe meinen auch im Block 14. Das sind so nette Sachen, die man nebenbei einfach mal sich anschauen kann. Dann läuft man mal durch Tidal Town, das ist der obere Bereich vom Stadion. Im Winter zum Beispiel gibt es dort eine Eisbahn, die dort gemacht wird. Da ist ein Schlittenhügel, kann man sagen. Hinten dran ist für die Sommermonate ist dort Spielfeld, ein richtiges Spielfeld, wo auch im Sommer wirklich, da ist die Hölle los abends. Da kommen alle Familien raus mit Kindern, ein paar spielen Football, ein paar sitzen nur dort und gucken. Und also das ist so großes Familien-Happening. Die Sachen sollte man sich unbedingt noch mit anschauen. Und wie gesagt, das geht auch schön am Game Day, wenn man eben früh genug dran ist. Beim 12-Uhr-Spiel ist das ein bisschen, ja, kernig. Wenn es aber ein Nachmittagsspiel ist, kann man das wunderschön früh machen und kann da mal durch die Gegend laufen. Und, ne? Wenn man will, geht man noch bei Hinterland rein und trinkt noch ein Bierchen. Und dann geht es in Richtung Stadion.
Komm, Matze, wir gehen rein.
Ja.
Wie laut war es im Stadion? Einmal vorweg, du hast eben von Sommer und Winter gesprochen. Das ist, glaube ich, in Green Bay auch nicht ganz unwichtig, dass wir da nochmal drüber sprechen. Es heißt ja im Winter nicht umsonst Frozen Tundra. Also da kann es richtig kalt werden. Korrigier mich, ich glaube bis minus 30 Grad oder auch mehr ist keine Seltenheit. Was ist denn die beste Reisezeit? Also wahrscheinlich, wenn man es ein bisschen muckelig mag, doch schon gern so die ersten NFL-Wochen mitnehmen. Und ab wann wird's richtig kalt da?
Also die ersten Wochen sind natürlich hier kurze Hose, T-Shirt-Wetter. Wann es kalt wird, ich würde mal sagen, so das geht so Ende Oktober, Anfang November geht's los. Natürlich die berühmten Ausreißer, du hast auch mal echt ein kaltes Wochenende Mitte Oktober und du hast auch mal ein warmes Wochenende im November. Ich kann vielleicht eine kurze Geschichte aus meiner eigenen Historie, das war, oh, jetzt wird mich meine Frau schlagen, ich glaube 19. Oktober 2019, wenn ich es richtig weiß, Heimspiel gegen die Raiders, das ist der Tag, wo ich meinen Heiratsantrag unten am Feld gemacht habe. Wir sind früh los, wir haben echt gefroren, es war echt kalt. Und Mittag habe ich die Klamotten von mir geschmissen, weil es echt warm war. Also Wetter ist in Green Bay echt so eine Besonderheit. Ich war im Stadion, kann mich erinnern, einmal gegen die Bears. Ich habe wirklich gedacht, ich muss das Stadion verlassen, weil ich so gefroren habe. Und ich hatte schon so Styropor-Unterleger für die Füße und ich war echt warm eingepackt. Am Ende des Tages habe ich dann ein Geburtstagsgeschenk gekriegt, beheizbare Socken, weil ich ja dann doch auch öfter mal im Winter drüben bin. Wer es schön mag, der schaut, dass er irgendwie so vor dem 15. Oktober rüberkommt. Wer das richtige Feeling erleben mag, weil dadurch alle zusammenrucken und alle quasi diese Energy brauchen, um warm zu werden, der geht natürlich dann irgendwann im Dezember rüber.
Weil man muss dazu wissen, also das gesamte Stadion ist offen. Ne? Es gibt kein Dach. Man ist welcher Witterung auch immer gnadenlos ausgeliefert. Ne?
Ja, es sei denn, man hat die richtig teuren Tickets, dann sitzt man hinter Glas, schön im Warmen, mit dem Bierchen und sonst irgendwas. Aber da kommt es ja normalerweise ganz schlecht ran und das ist auch echt teuer. Der Rest sitzt im Freien. Und ich war tatsächlich einmal eingeladen in eine dieser Lounges. Ich brauche das nicht, weil du kriegst von dem Feeling draußen im Stadion nur die Hälfte mit. Ich will draußen sitzen, ich will erleben, ich will die Menge hören, ich will diese Energy fühlen und das geht nur, wenn du in dieser Bowl sitzt.
Auch im Lambeau Field, wie in allen NFL-Stadien, ist diese Clear-Bag-Policy, ne? Also man darf nichts mit reinnehmen, was man nicht am Eingang irgendwie in so einer durchsichtigen Tüte zeigen kann.
Ja, Im Prinzip kann ich trotzdem alles mit reinnehmen, also außer Essen und Trinken natürlich, ne? Aber hier, die haben jetzt kein Problem, wenn du ein Fotoapparat dabei hast oder wenn du eine kleine Fahne dabei hast oder irgendwelche Gimmicks, die du draußen geschenkt kriegt hast, da sind die sehr, ja, würde man fast sagen, sehr lax. Aber was halt nicht geht, sind geschlossene Rucksäcke oder irgendwelche solche Dinge, das geht nicht.
Was ist denn deine Empfehlung? Also wo sollte man sich idealerweise im Lambeau Field versuchen, ein Ticket zu ergattern, weil man irgendwie auf der einen Seite vielleicht nicht das allerteuerste Ticket sich gönnt, aber auf der anderen Seite halt auch gut sieht und von der Atmosphäre am meisten mitbekommt? Gibt es da einen Geheimtipp oder sieht man überall im Stadion gut?
Ja, es ist tatsächlich eine der meistgestellten Fragen an mich. Und ich sage immer das Gleiche, es ist völlig egal, wo du in diesem Stadion sitzt. Du bist im Lambeau Field, du bist dabei und es ist wirklich völlig egal, weil jeder Sitzplatz hat so seine Eigenheit für sich. Wenn du natürlich auf Höhe der 50-Yard-Linie sitzt, hast du natürlich den Vorteil, dass du das Spiel beidseitig vor dir hast. Sitzt du in einer der Endzonen, hast du den Vorteil, dass du einfach am Schluss von so einem Drive viel näher dran bist. Ich habe das Glück, über eine Freundin von mir oft in der südlichen Endzone in Reihe 2 zu sitzen. Ich warte noch auf meinen ersten Lambeau Leap. Im letzten Spiel, als ich dort war, war er tatsächlich so 4 Meter rechts von mir. Aber jeder Sitzplatz hat irgendwas für sich. Was ich nicht unbedingt machen würde, wenn man ein bisschen ein Höhenproblem hat, ich würde nicht in die Seamer-Blocks gehen, weil die Seamer-Blocks sehr steil angesiedelt sind. Da muss man schon ein bisschen, ne?
Okay, für mich wäre das.
Da muss man ein bisschen Eier haben, ne? Aber alles andere, völlig egal, wo man sitzt.
Okay, ich habe Höhenangst, doll auch, dann würdest du mich da auf jeden Fall nicht treffen. Ja. Wann sollte man denn im Stadion drin sein? Wir bleiben dabei, es ist 12 Uhr Ortszeit, Kickoff. Wann geht da so Pre-Game-Show los? Also wann sollte man deiner Meinung nach spätestens auf seinem Sitzplatz sitzen?
Also Stadiontore öffnen 2 Stunden, bevor das Spiel angeht, sprich 10 Uhr. Ich sage jetzt mal, für die das erste Mal dort sind, denen würde ich empfehlen, gönnt euch die Stunde zwischen 10 und 11 noch, um Tailgating anzuschauen und um Stadion das Ganze aufzusaugen. Für die Tailgating oft genug mitgemacht haben, denen, ja, es kommt natürlich auch immer darauf an, was derjenige machen will. Ne? Ich bin zum Beispiel jemand, ich will sehen, was passiert da im Stadion, dadurch, dass ich diese Reihe 2 Sitze habe. Ich bin sehr nah dran. Ich sehe da Spieler sich aufwärmen bei mir. Der Lazar zum Beispiel, der hat ja immer seinen Fußball rausgeholt und hat immer gegen die Bande geschossen. Das war direkt vor unseren Sitzen. Da bist du natürlich wirklich ganz nah dran. Und wenn du frühzeitig drin bist, also sprich gleich nach Stadionöffnung, dann hat man ja auch die Möglichkeit, in den Blöcken bis ganz runter zu gehen und sich dort unten erstmal hinzustellen, bis halt dann die eigentlichen Leute kommen, die ihre Sitze dort haben. Aber das kann gut und gerne sein, dass man dort eine Stunde, anderthalb direkt am Spielfeldrand, also an der Umrandung vom Stadion, stehen kann und dort auch was mitkriegt. Und das kann man zum Beispiel auch hinter der Packersbank machen. Oder, wie gesagt, jetzt am Eingang, wo die Spieler rauskommen, das ist Block 131 und 129, wenn ich es richtig weiß. Wenn man da natürlich sofort, also wirklich um 10 reingeht und sportlich sich dahin bewegt, dann kann man sich da an die Ecke stellen und sieht halt dann direkt die Spieler aus 2 Meter rein und rauslaufen. Und natürlich alle, die sonst da sind, alle Coaches, alle Ehrengäste, die kommen alle da rein. Alle, die Sideline-Passes haben, werden dort reingeführt, die Fahne kommt dort rein und so. Und irgendwann muss man dann natürlich weg zu seinen eigenen Sitzplätzen, wenn dann die Leute kommen, die dort ihre Plätze haben. Also es ist sehr unterschiedlich. Man muss wirklich wissen, was will ich.
Was gibt es für Rituale? Also wie sind zum Beispiel die Einläufe der jeweiligen Mannschaften? Gibt es jedes Mal ein Flyover? Gibt es spezielle Gesänge?
Der Einlauf der Gastmannschaft ist immer der gleiche. Die werden einfach reingewunken und kriegen noch ein leichtes Buh hinterher, wenn es die Bears sind. Ansonsten der Einlauf der Packers wird immer ein bisschen zelebriert natürlich, mit ein bisschen Nebel, Licht, tralala, was die Amis halt so machen. Wobei, man darf immer nicht vergessen, die Packers sind ja doch ein sehr traditionell eingestelltes Team. Wir haben zum Beispiel keine Cheerleader mehr und es ist alles nett gemacht, aber jetzt nicht irgendwie die Riesenshow, wie man sie bei den Cowboys sieht oder bei den Denver Broncos oder irgendwas. Mhm. Es wird, je nachdem, welche Fraktion gewählt wird, wird entweder die Offense oder die Defense namentlich dann mit den Startern vorgestellt. Das ist eigentlich immer sehr nett, weil da natürlich das ganze Stadion auch dementsprechend mitgrölt. Was für mich immer sehr emotionaler Moment ist, selbst als Deutscher, ist, wenn die amerikanische Nationalhymne gespielt wird, wenn die Fahne da unten auf dem Feld ausgebreitet wird. Das ist immer sehr ergreifend. Flyover während der Nationalhymne, also während dem Ende der Nationalhymne, in der Regel nur bei den 12 Uhr oder den Nachmittagsspielen. Mhm. Beim Abendspiel in der Regel kein Flyover. Ich denke, das wird Sicherheitsgründe haben, irgendwie. Aber wie gesagt, zu Mittag und Nachmittag in der Regel immer Flyover.
Gut. Essen, Getränke, wie wir es aus den USA kennen, sind wahrscheinlich zur Genüge im Stadion vorhanden.
Aber gibt's auch nicht billig, ne?
Auch nicht billig, natürlich, ja. Wie alles. Ja. Aber gibt's da noch irgendwie einen besonderen Stand, den du mal kennengelernt hast, wo du sagen würdest, ey, wenn ihr drin seid, guckt euch den mal an oder probiert da mal was?
Naja, generell Wisconsin Cheese Curds gehören da dazu. Ich war das letzte Mal ein bisschen überrascht, dass die die Brezeln hatten. Also Brezeln, ne? Ich wohne hier in Franken, für uns ist Brezeln gang und gäbe. Und alles, was in Bayern ist, sowieso, wenn es zum Thema Weißwurst geht. Man dürfte die Brezeln dort nicht vergleichen mit unseren. Das ist auch was völlig anderes. Die triefen in Butter normalerweise. Auch eine Geschmackssache. Ansonsten ist echt egal. Das Essen ist erstaunlicherweise dafür, dass es ja so Stadionessen ist, ist es echt gut. Und ich würde sogar sagen, sein Geld wert. Und wie gesagt, die Amis gucken da eh nicht so drauf. Für die ist einfach so, die sagen, wir gehen ins Stadion und dann wird halt da alles aufgefahren, was immer auch geht.
Noch irgendwas, was man im Stadion deiner Meinung nach beachten sollte, erleben sollte, mitbekommen sollte?
Naja, auch da wieder getrennt nach, bin ich das erste Mal dort oder bin ich das fünfte Mal dort. Für alle die das erste Mal da reingehen, lasst euch Zeit, in euren Block zu laufen. Das ist was, das ist einfach eine emotionale Geschichte. Für alle die schon dort waren, die wissen ja dann auch, was auf sie zukommt. Es gibt außenrum, also quasi noch innerhalb des Stadiontraktes, aber nicht im Stadion selbst, gibt es noch die ein oder andere Aktion mit Verlosungen, mit jetzt fällt mir der Name nicht ein, diese, wo du dich einschreiben kannst für Dinge, die es dort zu kaufen gibt, unterschriebene Helme, unterschriebene Trikots, mhm, und so Sachen. Ne? Ja. Da liegen immer noch ein paar Sachen aus. Und ansonsten kommt mit den Menschen dort ins Gespräch. Wie gesagt, wenn ihr euch als Deutsche zu erkennen gebt, passiert das automatisch. Und das ist eigentlich das, was man so genießen sollte, dieses Miteinander. Man kommt von 5000 Meilen entfernt und hat eine gemeinsame Leidenschaft. Und das ist was, das sollte man sich gönnen. Das sollte man genügend Zeit dafür mitbringen.
Sollte man irgendwas nicht machen? Also in den USA gibt es einige Sachen, die man nicht machen sollte, aber jetzt speziell im Packers-Fall, ist da irgendwas irgendwie verpönt, was vielleicht in anderen Städten, in anderen Stadien jetzt kein Problem wäre?
Naja, das vielleicht, ob es in anderen Stadien dann ein Problem ist, weiß ich nicht. Also ich kann nur jedem empfehlen, richtet euch nicht alkoholtechnisch so nieder, dass ihr dort irgendwie in irgendwelche Raufereien oder irgendwas kommt. Einfach, ich habe es vorhin schon mal gesagt, wenn man normal ist und einfach sich an die normalen Gepflogenheiten hält, dann gibt es da keinen Ärger. Ich habe gerade noch, ist mir noch ein was eingefallen, wenn ihr das erste Mal dort seid im Stadion, müsst ihr unbedingt am Spieltag ins Atrium, das ist quasi die Empfangshalle, dort gibt es einen Guest Desk, also Gästeservice quasi, geht dorthin. Sagt, ihr seid zum ersten Mal im Lambeau Field, das ist euer erstes Spiel. Und dann gibt's einen Pin, den die euch schenken. Da steht quasi drauf, my first game oder first game Pin oder irgend sowas. Ich weiß jetzt nichts mehr genau, was drauf steht. Den holt euch ab. Und früher war das eine ganz nette Geschichte. Das, ich glaube, ich war wahrscheinlich in einem der letzten Jahrgänge, wo das gemacht worden ist. Früher ist man dort hingegangen und hat seine Adresse dort gelassen und dann hat man eine richtige Urkunde gekriegt. Hey. Die haben es einem dann heimgeschickt, wo quasi ja, wie ein Zertifikat, dass man eben sein erstes Spiel gehabt hat. Es war nicht mein erstes Spiel, es war mein zweites. Ich habe es aber erst danach erfahren.
Du hast geschummelt.
Nein, ich habe es erst danach erfahren.
Ach so, okay, ja, also. Klar. Sehr gut. Klasse. Das war eine super Erfahrung, das altehrwürdige Lambeau Field. Wir haben es einleitend gesagt. Kein anderes Stadion ist so lange Schauplatz von NFL-Spielen. Aber der Tag ist ja noch nicht vorbei. Wir marschieren jetzt in die Stadt, Matze. Mhm. Wie faszinierend ist die Stadt? 12 Uhr Ortszeit war Kickoff. Wir haben natürlich einen Sieg der Packers gesehen. Sagen wir mal, es ist jetzt so 16:30, 17 Uhr. Wo geht denn die Party weiter?
Ja, da muss man eigentlich gar nicht weit weg vom Stadion. Es gibt dort außenrum tatsächlich 2, 3, 4 Bars oder Restaurants, wo man den Abend dann oder den Nachmittag einfach ausklingen lassen kann. Es gibt oberhalb vom Stadion, also Richtung Titletown, was ich vorhin schon mal gesagt habe, da gibt es Kroll's Burger. Das ist eigentlich der bekannteste Butterburger aus der Region. Den Laden gibt es, ich würde sagen, seit 100 Jahren auch echt, das muss man auch mal gesehen haben. Also das ist eine Empfehlung. Das wäre aber nur, wenn man gediegen quasi was essen will, ohne groß Rambazamba. Ansonsten auf der anderen Seite des Stadions gibt's Stadium View. Dort ist in der Regel immer Band oder DJ zugange. Andusis, gleiche Ecke, auch wieder Band, DJ. D2, also D2 Bar, ist auf dem halben Weg und es ist alles fußläufig. Also es ist alles im Bereich von, ich würde fast sagen, 5 bis 10 Minuten Wegzeit, wenn überhaupt. Ich würde eher sagen 5 Minuten. Und da ist dann empfehlenswert, dass man dort halt einfach sich noch ein bisschen aufhält. Manchmal gibt es noch so kleine Messestände zwischendurch, wo man noch ein bisschen Krimskrams kaufen kann. Und also das ist ganz nett. Was diese Bars angeht, die haben natürlich auch alle vorher ihr eigenes Tailgating, wo die Leute, die jetzt nicht direkt am Stadion rein wollen, dann halt dort ein bisschen
vorglühen.
Sich aufhalten, vorglühen, ja. Aber, also ganz klare Aussage, zum Tailgate selber, geht ans Stadion, geht aus diesen Bars raus, sondern geht ans Stadion, erlebt die Leute, die das privat quasi dort machen und danach geht in der Bar und habt Spaß.
Gibt es das Restaurant von Brett Favre noch? Der hat doch ein eigenes Restaurant. Kann man das sich auch noch anschauen?
Also meines Wissens nach gibt es das nicht mehr. Das war auch ein ganzes Stück weit weg vom Stadion. ich glaube, das wird nicht mehr betrieben.
Okay. Nochmal generell, also wir bewegen uns ja im US-Bundesstaat Wisconsin, eher ländlich, keine große Stadt. Wie tickt der Mensch dort? Also was ist der Wisconsiner, die Wisconsinerin für einen Schlagmensch?
Ja, man spricht da so gern von den Midwest-Peoplen. Man muss vorwegschicken, die haben ganz viel deutsche Wurzeln, belgische Wurzeln, holländische Wurzeln. Also alles, was hier ausgewandert ist, hat sich dort irgendwie niedergelassen. Was man ganz oft hört, ist immer so, ich bin halbblütiger Deutscher oder mein Ur-Ur-Großpapa ist hier hergewandert und so. Die Midwest-People sind nicht schlagbar im Bereich Hospitality, also im Bereich, dass die wirklich, die wollen mit dir, die bieten dir alles an.
Sehr gastfreundlich.
Ja, sehr gastfreundlich. Du brauchst nicht viel, dass du quasi dort einen Uberfahrer hast und der kriegt mit, dass du aus Deutschland bist und der sagt, wenn du das nächste Mal kommst, kannst du bei mir schlafen.
Ah, ja.
So ist das. Was das angeht, sind die unschlagbar. Und dann ist natürlich auch so, dass die wollen wissen, was macht ihr in Deutschland? Wie ist das? Also so wie wir interessiert sind in dem zu sehen, was passiert da drüben, so sind die interessiert. Stimmt das alles, was wir über Deutschland wissen? Das ist immer dieses berühmte Nazi-Wort, das dann mal fällt. Ne? Und die wissen, dass es eigentlich bei uns nicht so ist. Aber das ist ja wie oft so, in den Medien wird ja oft vieles anders verkauft. Ne? Mhm. Und am Ende des Tages, diese freundschaftliche Art und Weise, die an den Tag legen, das ist echt Wahnsinn. Und ich glaube, das gibt's in anderen Staaten so in der Form, glaube ich nicht.
Wir haben schon über die Möglichkeit gesprochen, andere Sportarten sich anzuschauen. Also die Packers haben ein Sportartenmonopol in Green Bay. Wie ist es denn mit dem College-Team? Das ist ja auch ganz bekannt, die Badgers.
Ja.
Ist das gut zu erreichen oder ist das eine ganz andere Ecke in Wisconsin? Also könnte man Samstag sich auch ein Badgers-Spiel anschauen?
Ja, habe ich tatsächlich auch schon zweimal gemacht. Die Badgers spielen in Madison. Das ist circa 2 Stunden Autofahrt von Green Bay weg. Super easy zu erreichen. 2 Stunden Fahrzeit ist in Amerika gar nichts. Das ist für die Brötchen holen, auf gut Deutsch gesagt. Das Stadion selber auch echt schönes Stadion. Wenn ihr die Möglichkeit habt, dorthin zu gehen, schaut, dass ihr Tickets kriegt. Nähe der Studentensitze. Denn das, was die da abziehen, ist... Ich hab echt schon viele Sachen im Stadion gesehen, aber das...
Ne? Kriegt man da gut Tickets?
Ja. Also es kommt natürlich auch immer darauf an, gegen wen die spielen. Ich habe ein Spiel gegen Ohio State gesehen. Da waren die Tickets natürlich auch nicht billig. Mhm. Aber das war auch ein ganz tolles Spiel, ganz tolle Erfahrung. Und dann merkt man natürlich auch da die Energie in dem Stadion. Das ist schon Wahnsinn. Also cool. College ist ja nochmal eine andere Nummer.
Und mal weg vom Sport, wir sind zurück in Green Bay. Was bietet denn die Stadt sonst noch so? Also gibt's da irgendwie besondere Museen, besondere Plätze, besondere Kirchen? Ich weiß es nicht. Also was sollte man sich in Green Bay deiner Meinung nach anschauen?
Naja, für jeden Packers-Fan ist der Heritage Trail eigentlich Pflicht. Das ist eine Walking-Tour quer durch Green Bay, wo alle alten Sehenswürdigkeiten eingebaut sind, wo man an den ganzen alten Plätzen, wo die Packers entstanden sind und wo der Coach sein Büro hatte und den alten Bahnhof und so. Da läuft man automatisch dann vorbei. Überall sind irgendwelche großen Plaketten angebracht, wo man dann auch nachlesen kann, was war hier früher und so. Das ist natürlich für einen Packers-Fan eigentlich Pflicht. Es gibt noch eine Trolley-Tour, die geht vom Stadion weg. Das ist in so einem alten Waggon, würde ich mal sagen. Das kann man machen. Ich persönlich fand das jetzt nicht so toll, weil mir das dann auch wieder zu schnell ging. Ich will an den einzelnen Plätzen ja dann trotzdem ein bisschen verweilen und mal ein bisschen nachlesen. In der Stadt selber, es gibt nichts Großartiges. Die Bay ist natürlich interessant. Und in der Stadt selber, wie gesagt, ja, das kann man sich mal anschauen. Die Green Bay lebt von den Packers und wer dorthin geht, der geht ja in der Regel wegen den Packers dorthin. Und deswegen sollte man diese Packers-Sachen halt dann auch machen. Ne? Gut. Wenn einer tatsächlich irgendwie länger dort ist und vielleicht auch mit Frauchen unterwegs ist und Frauchen auch Anrecht auf einen schönen Tag haben möchte, dann empfehle ich unbedingt nach Door County zu fahren. Door County, wunderschöne Landschaftsgegend. Dort gibt es auch so zwei, drei Highlights, die man einfach gesehen haben sollte, wenn man dort hochfährt. Auch da wieder das Angebot, wenn da einer was plant, setzt euch mit uns in Verbindung. Wir helfen euch da.
Okay, Matze, jetzt habe ich wirklich Hunger. Wie schmeckt dir das Essen? Diesen einen Burgerladen hattest du gerade schon genannt. Ich muss gestehen, ich habe ihn vergessen. Wiederhol ihn nochmal.
Kroll's.
Okay, also
dort.
Also
neben dem Kroll's, der heißt, wie heißt der? Ich glaube Kroll's Butter Burger. Lass mich schnell sehen.
Ja, du kannst ja nebenbei mal tippen. Ich werf dir noch die nächsten Happen zu, um im Bild zu bleiben. Ja. Also was sollte man in Green Bay auf jeden Fall irgendwie auch noch essen, trinken? Gibt es da irgendwie was Besonderes, eine Spezialität?
So, also der Laden heißt tatsächlich, wie ich es gesagt habe, Kroll's. Und also dieser Butter Burger dort, der ist schon einzigartig. Also das ist echt was man gemacht haben sollte. Heißt das so? Ja, ne? Gemacht haben sollte.
Ja.
Ansonsten Cheese Curds unbedingt. Die gibt's in unterschiedlichen Variationen. Die gibt's frittiert, die gibt's blank. Also das, da muss man einfach gucken, was man erwischt.
Ja. Aber dann noch mal eine Zwischenfrage, ist ja auch ganz wichtig, dürfen wir nicht vergessen. Wir sind bei den Cheeseheads, ne? Also ihr kennt das alle, viele Packers-Fans, Matze auch, tragen so einen Käse, Irokesen auf dem Kopf. Ist das wirklich der beste Käse dort, den du je gegessen hast?
Jein. Es kommt natürlich immer drauf an, wenn du jetzt dort Cheese Curds hast, du bist ja da, wo du sein willst. Das Ganze außenrum, diese ganze Emotionen, die da mitschwingen und so, das macht natürlich was Besonderes. Also von dahin gehen natürlich schon auch super, super klasse Käse. Wir haben in Düsseldorf auf der Football Madness Convention haben wir in Zusammenarbeit eben mit den Packers, wir haben ein Käse-Tasting gemacht und die haben Käse aus Wisconsin mitgebracht, den ich so in der Form auch noch nicht hatte. Der war aber wirklich Weltklasse. Also ich glaube, der Großteil an diesem Ganzen ist ja immer die emotionale Geschichte, das Drumherum. Es ist natürlich ein Unterschied, wenn ich heute in New York bin und esse dort irgendwo ein Steak an irgendeinem der berühmten Plätze, dann ist das auch was ganz Besonderes. Ja. Am Ende des Tages ist es Käse. Und
ja, ist ja so.
Es ist so.
Und Geschmäcker sind ja auch unterschiedlich.
Geschmäcker sind unterschiedlich.
Aber genau. Ne, wir sind in der Käsehauptstadt bei den Cheeseheads. Man muss auf jeden Fall mal Käse gegessen haben, das hast du ja gesagt. Ja.
Unbedingt.
Und Getränke? Also gibt es da eine coole Bar oder irgendwie so ein Special-Getränk, was man auch mal probieren sollte?
Ja, es gibt also was ich zum Beispiel, es gibt einen Laden, der heißt Nicky's. Den finde ich eigentlich ganz nett. Das ist eine ganz kleine Bar, gibt lecker Essen und man kann schön an der Bar sitzen und kann sich unterhalten. Es gibt auch so ein paar kleine Nebenecken, wo man an einem richtigen Tisch dann auch sitzen kann. Nicky's finde ich ganz nett. Da ist auch daneben so ein kleiner Fußgängerweg. Dort sind mit überdimensionalen Bienen ist der Weg so ein bisschen vorgezeichnet und die haben dann so aus Bienenwaben, also in Form von Bienenwaben, haben die Bilder nachgestellt von der Erde und von lauter so Dingen. Also das ist auch ganz nett zu sehen. Ansonsten, das, was ich vorhin gesagt habe, die üblichen Stadium View, D2, Anduzis. Ganz, ganz wichtig, Green Bay Distillery. Das ist natürlich eigentlich so, habe ich ganz vergessen, das ist eigentlich mein Hauptladen. Da bin ich am meisten. Mike, der Owner vor Ort, der hat zum Beispiel für unsere Reisegruppe letztes Jahr hier aufgekocht und der Laden ist auch fußläufig direkt neben dem Trainingsgelände von den Packers. Auch eine ganz tolle Geschichte da.
Kommt man da ran? Also kann man die Packers beim Training beobachten? Nein, ne? Keine Chance, oder?
Doch. Also natürlich nicht unterm Jahr, sondern ich fliege jetzt zum Beispiel am 22. rüber zum Training Camp. Ich habe das Glück dieses Jahr wieder. Ich bin nur eine Woche dort, weil ich danach nach Canton, Ohio weiterfahre für die Hall of Fame Induction beziehungsweise für die PFUFA Reunion. Da ist so das Treffen der, ich nenne es mal Edelfans, von allen 32 Mannschaften, die sich da mal seinerzeit zusammengetan haben. Das Training Camp selber, da kommst du ja wirklich, also auf einen Meter an die Spieler ran. Die ja. Fahren dann mit den, da gibt's ja in Green Bay diese berühmte Tradition mit den Kinderbikes. Und dann fahren die wirklich auf diese Riesenlackel auf diesen kleinen Kinderbikes an dir vorbei und die Kinder strahlen bis über beide Backen, weil sie den Helm mit ins Stadion tragen dürfen und so. Und dann ist ja das öffentliche Training, wo man dann, wenn man früh genug dran ist, auch einen Platz kriegt. Und wie gesagt, ich habe das Glück, dass ich in 6 Tagen 5 öffentliche Trainings sehen darf.
Ah, geil, das ist natürlich super.
Da freue ich mich schon sehr drauf.
Gut, Matze, noch irgendwas zur Stadt, was du loswerden wollen würdest?
Naja, letzten Endes auch da, es gibt so 2, 3, 5 Sachen in der Stadt. Es gibt ein überdimensional angemaltes Haus mit Bart Starr drauf. Wenn man durch die Stadt durchläuft, findet man an jeder Ecke natürlich irgendwas, was mit den Packers zu tun hat. Genießt einfach da mal Stunde oder zwei in der Innenstadt euch aufzuhalten. Es ist ja alles lauter kleine Pubs und kleine Geschäfte, also diese großen Ketten wie Walmart und Target und wie die alle heißen, die sind ja alle außerhalb der Stadt. Ja, die Innenstadt selber ist klein und schnucklig und wie gesagt, dort gibt's eben auch das ein oder andere rund um die Packers, was man unbedingt sehen muss. Wenn man diesen Heritage Trail macht, den ich vorhin gesagt habe, kommt man automatisch da durch und das würde ich jedem empfehlen.
Gut, eine Kategorie haben wir noch.
Besten Tipps. Wie lauten die besten Tipps?
Also schon mal an dieser Stelle vielen Dank. Da sind einige super Tipps schon natürlich dabei gewesen. Fast ein bisschen undankbar erlebe ich jedes Mal in diesem Podcast. Vielleicht benennen wir das auch nochmal um, die besten Tipps. Also so, und jetzt mal die wirklich guten Tipps, Matze. Nee, im Ernst. Und du hast ja auch schon angeboten, dass man dich oder auch die Packers Germany jederzeit direkt anschreiben kann, wenn man irgendwie eine Frage hat, Hilfe braucht und so weiter. Aber haben wir deiner Meinung nach noch irgendwas vergessen? Also gibt's vielleicht doch noch so 1, 2 Tipps, die du unbedingt noch platzieren wollen würdest?
Ich habe es vorhin schon ein paar Mal gesagt, nehmt euch die Zeit rund um den Trip nach Green Bay. Ich komme nochmal zurück auf diese Fan-Tour, die wir jetzt zum Beispiel vom Verein aus machen oder die ähnlichen Reisen, wie ihr sie ja jetzt anbietet. Man ist dort natürlich gut aufgehoben, weil man sich um nichts kümmern muss und sich einfach so ein bisschen treiben lassen kann. Ich erlebe das immer wieder, dass welche kommen und sagen, ich bin aber nur 2 Tage da. Was mache ich denn am besten in den 2 Tagen? Und in den 2 Tagen, da kannst du nichts machen, weil da bist du mit diesen, in Anführungszeichen, Highlights, nämlich Spieltag plus Stadionführung und Hall of Fame, dann bist du durch, weil du willst ja noch im Pro-Shop, willst vielleicht noch 3 Trümmer mitnehmen. Nehmt euch Zeit. Der Pro-Shop verschlingt immer ganz, ganz schnell 3 Stunden. Und da, also, ne? Der Faktor Zeit ist, glaube ich, was ganz, ganz Wichtiges dort. Und lasst euch auf die amerikanische Mentalität ein. Nehmt euch die Zeit, führt Gespräche. Solltet ihr wieder mal dorthin wollen, diese Gespräche sind unbezahlbar. Ich kann nur aus eigener Erfahrung berichten. Ich habe seit 9 Jahren, glaube ich, kein Hotel gebucht. Ich kriege meine Tickets Face Value und. Ich muss mich nicht drum kümmern, kriege ich einen Burger oder ein Bier. Ich trinke schon selten die Plörre. Vielleicht noch ein was, wenn ihr Bier drüben trinken wollt. Es gibt tatsächlich ein Bier, was es nur in Wisconsin gibt, nennt sich Spotted Cow. Das kommt einem Bier hier aus Bayern am nächsten. Ja, also Spotted Cow und alles andere kann man irgendwie danach vergessen. Aber das ist wirklich mein eindringlicher Appell an euch. Nehmt euch die Zeit, lasst alles auf euch wirken. Und da ist ja wirklich so, das ist alles kann, nichts muss. Ne? Wenn ich heute irgendwas nicht sehe, dann sterbe ich ja nicht davon, dann habe ich wenigstens noch eine Aufgabe fürs nächste Mal.
Ja.
Aber lasst euch die Sachen, die sich entwickeln, nehmt die mit und genießt einfach die Zeit rund ums Stadion. Und wie gesagt, auch unter der Woche rentiert sich's einfach mal dorthin zu gehen. Was ich vorhin gesagt habe, da wo die Spieler rein und raus fahren, die fahren ja da unter der Woche auch beim Training rein und raus. Sieht man auch mal den einen oder anderen. Oftmals mittlerweile ist es so, dass dann sogar der ein oder andere nicht in die Tiefgarage fährt, sondern oben parkt. Also dann hat man auch wirklich mal die Möglichkeit, einen anzuquatschen. Und zu sagen, hey, du bist doch der und der, ich bin aus Deutschland, können wir ein Bild zusammenmachen. Ich habe Eric Stokes mal irgendwann draußen getroffen. Da war so, ich hab das gar nicht mitgekriegt, da kam er her zu mir, weil er mich von vorher, von zwei Reisen, also ich habe den zweimal vorher getroffen, und dann kam er her zu mir und sagt, hey, bist ja wieder da, ne? Und dann haben wir noch einmal ein Bild miteinander gemacht. Da war ich echt ein wenig erschrocken, ne? Und das ist eigentlich so diese Nähe, die man dort hat, die gibt's unter der Woche auch ganz viel. Und dann ist natürlich unter der Woche, wenn Training ist, die Big Dogs, die fahren natürlich alle rüber, weil die wollen sich das Gequatsche von uns lästigen Fans natürlich nichts mehr antun. Aber so die ganzen Rookies, die laufen dann halt zum Training. Die Coaches laufen zum Training. Also ich habe Matt LaFleur dort mittlerweile 10-mal getroffen. Das langt wahrscheinlich nicht. Mark Murphy mehrfach getroffen. Ich habe jetzt, als ich drüben war, habe ich Matthew Golden getroffen. Also unser Nummer 1 First-Round-Pick. Das sind natürlich alles so Sachen, das erlebst du in der Form, glaube ich, auch nur in Green Bay. Weil da gibt es halt keinen abgeschotteten Bereich, wo die sich nur drin bewegen, sondern ja. die müssen an dir vorbei.
Also wenn ihr es mit den Packers haltet oder mit dem Lambeau Field haltet und bislang Matze noch nicht für euch entdeckt habt, er hat es gesagt, The German Packer auf Instagram unter anderem, da nimmt er euch dann ab 22. Juli bestimmt wie gewohnt auch ganz dicht mit ran zu den OTAs.
Ja, mittlerweile, vielleicht ganz kurz noch mittlerweile, also ich habe mir dann doch die Mühe gemacht, nachdem mich immer viele gefragt haben und nach Bildern und Zeug und so, ich habe jetzt auch eine eigene Webseite erstellen lassen, www.thegermanpacker.de. Dort sind jetzt zum Beispiel als letztes die letzten Bilder vom Draft, dann sind von den Jahren vorher ganz viele Sachen. Also wer so sich ein bisschen einen Eindruck verschaffen will, der kann da gucken oder natürlich eben www.packers-germany.de. Dort ist auch nochmal vieles drumherum erklärt. Es gibt jetzt seit dieser Woche übrigens auch einen neuen Instagram-Kanal, packers.de. Also es gibt einen deutschsprachigen Account, den die Packers selber führen. Auch aus meiner Sicht eine unerlässliche Geschichte, um sich Infos zu holen. Also man sieht dadurch, dass die Packers den deutschen Markt für sich erkannt haben und dort auch die Deutschlandrechte sich gesichert haben. Es bewegt sich was. Und das ist natürlich was uns als Fans absolut in die Karten spielt, weil einfach sich da vieles nach vorne bewegt und was für die Zukunft natürlich echt tolle Aussichten bietet. Ich bin mir auch sicher, dass die nächsten 2-3 Jahre die Packers in Deutschland spielen.
Mit Sicherheit. Sie werden sich auch dafür wahrscheinlich die Rechte auf den deutschen Marketingrechte besorgt haben. Matze. Dann bleibt mir nur, dir vielen, vielen Dank zu sagen, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit mir ausführlich über das Erlebnis Lambeau Field vor Ort und das Erlebnis Green Bay zu sprechen. Da war sehr viel drin, sehr interessant, aber auch gleichzeitig sehr viel Tipps. Also vielen, vielen, vielen Dank dafür.
Gerne. Ich hoffe, dass die zuhören, dass die was sich davon rausnehmen können. Und ansonsten, wie gesagt, die üblichen Kanäle, was ich vorhin schon aufgezählt habe. Scheut euch nicht, uns anzusprechen. Ja, wir helfen euch alle weiter und vielleicht sieht man sich ja dann auch mal vor Ort.
Die nächste Folge unserer Footballerreise erscheint heute in 2 Wochen. Das ist dann der 23. Juli und dort geht es dann in die Zockermetropole Las Vegas zu den Raiders. Auch das wird sicherlich interessant. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und ihr wisst, das Wichtigste ist, bleibt gesund. Tschüss.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.